Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht jetzt abschließend um das Thema der Sexualethik und dort in diesem speziellen Bereich um die Abtreibung. Dort wird der Kardinal Bergoglio gefragt, muss eine Frau, die abtreibt, genauso verurteilt werden wie jemand, der die Abtreibung durchführt? Ich würde da nicht von Verurteilung sprechen, aber ich empfinde viel mehr. Ich sage nicht Kummer, sondern Mitleid. Im biblischen Verständnis des Wortes, im Sinne des Mitleidens und des Begleitens einer Frau, die abtreibt, aus wer weiß ich welchen Zwängen heraus. Viel mehr als mit jenen Profis, oft sind sie das nicht einmal, die es wegen des Geldes tun und mit unglaublicher Kälte ausführen. Mehr noch. In den Kliniken, in denen heimlich abgetrieben wird, entledigt man sich dieser Frau unmittelbar danach aus Angst vor einer möglichen Entdeckung und aus Furcht davor, dass die Polizei auftauchen könnte. Der Papst bezieht sich natürlich auf Situationen in Argentinien, in Lateinamerika. Sie schicken diese Frauen ohne Wenn und Aber nach Hause. Und wenn sie verbluten, dann sollen sie selber zusehen. Diese Gefühlskälte steht im krassen Gegensatz zu den Gewissensqualen, die viele Frauen noch Jahre nach der Abtreibung empfinden. Angeblich sollen es bis zu 90% sein, dieses Post-Abortion-Syndrom, wie es genannt wird. Man muss erst einmal im Beichtstuhl gesessen und diese Dramen angehört haben, denn die Frauen wissen ganz genau, dass sie ein Kind getötet haben. Soweit mal dieser Text vom Papst. Und ich kann hier wieder nur unterstreichen, dass ich das bis ins Letzte teile, was er hier sagt. Es macht auch keinen Sinn, und deshalb benutzen wir das Radio auch nicht in dieser Art, jetzt da zu schimpfen. Und klar kann man das Zweite Vatikanische Konzil zitieren, wo es heißt, Abtreibung ist ein verabscheuungswürdiges Verbrechen. Das ist auch richtig, es ist die Tötung eines Menschen. Aber mir geht auch es wesentlich darum, was geschieht denn dann bei den Frauen, bei den, die das getan haben, wenn da sehr viel dann Depressionen bekommen, geht es doch auch darum, ihnen einen Weg zu zeigen, den Weg der Vergebung, dass sie diese Schuld auch vor Gott aussprechen und bekennen, auch wenn es eine schwere ist, aber es kann gelöst werden. Und ich freue mich, dass der Papst das genau in diesem Sinn auch wieder sieht. Er möchte jetzt nicht so sehr von Verurteilen sprechen, vom Richten, sondern einfach, dass man sich bewusst wird, was dann geschehen ist und wie man diesen Betroffenen helfen kann. Man muss erst einmal im Beichtstuhl gesessen, diese Dramen angehört haben, denn sie wissen genau, dass sie ein Kind getötet haben. Das erlebe ich als Priester genauso. Und da gebe ich oft als Buße auf, dann sorgen Sie bitte schön dafür durch eine monatliche Zuwendung, und wenn das 10 oder 15 Euro nur sind, dass ein Kind in Afrika leben kann und nicht einfach nur mit einem Vater und so eine Gegrüßet seist du Maria eine Pseudogutmachung wieder leisten. Das entspricht nicht dem, was passiert ist. Ist es nicht so, dass die Kirche Wege verschließt, die viele Abtreibungen verhindern können, indem sie sich gegen die Verbreitung von Verhütungsmitteln wendet und indem sie in einigen Regionen die Sexualerziehung einschränkt? Der Kardinal, die Kirche ist nicht gegen die Sexualerziehung. Persönlich bin ich der Meinung, dass man sie während der gesamten Zeit braucht, in der die Jugendlichen heranwachsen, und zwar angepasst an jede Phase. In Wirklichkeit hat die Kirche immer Sexualerziehung erteilt, obgleich ich zugebe, dass sie es nicht immer in geeigneter Weise getan hat. Allerdings ist es so, dass gegenwärtig viele von denen, die sich für die Sexualerziehung einsetzen, sie getrennt von dem menschlichen Sohn propagieren. Dann geschieht es, dass man statt eines Gesetzes für eine Sexualerziehung, die auf die volle Entfaltung der Person in der Liebe zielt, nur ein Gesetz zustande bringt, das Sexualität auf das Genitale reduziert. Das genau ist unser Einwand. Wir wollen nicht, dass die menschliche Person ihrer Würde beraubt wird. Nichts anderes. Genau darum geht es auch letztlich. Das nächste Kapitel, das wir aufschlagen, hat den Titel, die Überschrift, das Helldunkel des Gewissens. Und wie immer ist auch diesem Kapitel, bevor dann die Fragen losgehen, eine Einführung vorangeschickt. Wir konnten unser Gespräch über die Kirche nicht beenden, ohne zwei Themen angesprochen zu haben. Die Fälle von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen durch Priester und die Zukunft des Zölibats. Sie merken also, auch die nächsten Ausführungen werden interessant. Die zahlreichen Skandale um pädophile Priester, die vor allem in den USA aufgedeckt wurden, brachten den Heiligen Stuhl zu einer veränderten Sicht dieser äußerst schwerwiegenden Ereignisse. Jeglicher Verdacht der Vertuschung musste ausgeräumt werden und es sollte äußerste Strenge walten. Aber die Skandale ließen die Diskussion über den Zölibat noch heftiger werden. Denn man vermutete eine Beziehung zwischen den beiden Sachverhalten. Und diese Debatte bezieht in der Regel nicht zuletzt auch das Problem des zunehmenden Priestermangels mit ein. Deshalb erschien es uns angezeigt, dem Kardinal drei grundsätzliche Fragestellungen vorzulegen. Könnte die Abschaffung des Pflichtzölibats die Fälle von sexuellem Missbrauch reduzieren? Würde dann nicht auch die Zahl der Priesterberufungen steigen? Und könnte es mittelbar oder langfristig dazu kommen, dass der Zölibat zu einer freiwilligen Option wird? Der Kardinal ließ sich viel Zeit für eine Antwort. Schauen Sie mal, ich beginne mit dem Letztgenannten. Wenn die Kirche irgendwann einmal den Zölibat überprüfen wird, zunächst möchte ich hervorheben, dass ich nicht gern den Wahrsager spiele. Aber gesetzt den Fall, die Kirche entschließe, diese Norm zu revidieren, dann glaube ich, wird sie es nicht wegen des Priestermangels tun. Und ich glaube auch nicht, dass eine solche Regelung für alle, die den Priesterberuf anstreben, gelten würde. Wenn sie es, hypothetisch gesprochen, irgendwann einmal tun würde, dann wohl aus kulturellen Gründen, wie es in der Ostkirche der Fall ist, wo verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden. Im Orient kann dies in einer bestimmten Epoche und einer bestimmten Kultur üblich sein und so ist es dort bis heute so. Ich betone, wenn die Kirche eines Tages diese Norm revidieren sollte, dann würde sie es wegen eines kulturellen Problems an einem bestimmten Ort in Angriff nehmen. Aber nicht für alle gültig und nicht als persönliche Option. Das ist meine Überzeugung. Aber sie wird das Thema doch irgendwann mal anpacken müssen. Zunächst, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, halte ich es weiterhin mit einer Aussage von Benedikt, dass der Zölibat bleiben wird. Und ich bin auch persönlich davon überzeugt. Nun zur Frage, welche Auswirkungen dies auf die Anzahl der Berufungen hat. Ich bin mir nicht sicher, dass eine Abschaffung des Zölibats eine Zunahme an Berufungen bringen und den Priestermangel abhelfen würde. Andererseits hörte ich einen Priester sagen, dass die Abschaffung des Zölibats ihm nicht nur erlauben würde, eine Frau zu haben, sondern dass er sich damit auch eine Schwiegermutter einhandeln würde. Beide lachen. Vermuten wir einmal, es gäbe da noch etwas anderes, was vorteilhaft wäre. Ja, Spaß beiseite. Es gäbe mancherlei Vorteile, so Kardinal Bergoglio. Aber was sagen Sie denen, die glauben, eine Abschaffung würde sexuellen Perversionen vorbeugen? Mehr als 70% der Fälle von Pädophilie entstehen im Umfeld der Familie oder der Nachbarschaft, so der Kardinal. Wir kennen Berichte von Jungen, die von ihren eigenen Vätern, Großvätern und Onkeln missbraucht worden sind, nicht nur von ihren Stiefvätern. Das heißt, es handelt sich um Perversionen psychologischer Art, die früher vorhanden sind als eine Option für den Zölibat. Wenn es einen pädophilen Priester gibt, dann hat er diese Perversion schon in sich, bevor er zum Priester geweiht wurde. Und auch der Zölibat heilt diese Perversion nicht. Man hat sie oder man hat sie nicht. Deshalb muss man sehr aufmerksam sein bei der Auswahl der Priesteramtskandidaten. Im Priesterseminar der Erzdiözese Buenos Aires nehmen wir nur etwa 40% aller, die sich dort bewerben, auf. Wir begleiten mit Sorgfalt ihren Reifungsprozess. Es gibt viele, die keine Berufung haben und aufgeben. Und dann sind das später oft ausgezeichnete Leute, die heiraten und sich wunderbar als Laien in den Pfarreien einbringen. Waren Sie immer schon so streng oder sind Sie erst seit der Welle von Skandalen? Schon seit vielen Jahren wurden die Anforderungen verschärft. Wir lassen alle Kandidaten einen intensiven Test machen, von dessen Ergebnis die Auswahl abhängt. Eine Person mit einer irgendwie gearteten Psychose kann schließlich ein größenwahnsinniges oder ein ehrloses oder kriminelles Verhalten an den Tag legen. Soweit einmal jetzt die Ausführungen von Kardinal Bergoglio. Also Sie merken, Sie sind auch hier sehr ausgereift und überlegt. Ich darf Ihnen den Segen spenden und freue mich, wenn ich Ihnen dann weiterhin seine Einsichten vortragen kann. Es segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.